Achtung! Gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages.
Hey Philipp, ich bin der Birkelhofer, der in der 11. Klasse bin.
Wäre schön, wenn du einmal eine Punchline sauber deliveren würdest.
Komm mit uns gerne auch aufs Klo.
Der Happy Day Podcast ist der beste Podcast der Welt.
Und zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon-Kohlen erhöhen, weil das jetzt zu
hey, mein Mikro wandert nach oben.
Ich sing gern mit dir, aber wir müssen verdammt nochmal aufpassen, dass wir nicht die falschen Melodien singen, die dann nachher von Spotify gelöscht werden.
Ach, ich glaube, singen dürfen wir alle. Vor allem, wenn ich eine Melodie singe, ist die Chance, dass wir gestrikt werden, gleich null, weil ich so schlecht singe. Wie ist das Wetter bei dir, Roman? Wie geht's dir?
Ja.
Wie ist das Wetter? Was macht Österreich?
Ja, in Österreich ist da steppt der Bär. Das Wetter war jetzt fein die letzten Tage. Jetzt hat es ein bisschen angefangen zu regnen, aber Wetter ist doch eigentlich scheißegal. Interessant ist, was gerade in der SPÖ abgeht.
Ja, pass auf. Ich muss zum Verständnis sagen, ich habe heute meine Timeline durchgeguckt. Und da waren mehrere solche Postings, wie man sie zum Beispiel eher so sieht, wenn zum Beispiel beim WM-Finale zum Beispiel einer stolpert beim Elfmeterschießen, dann hat man das Recht auf Facebook zu sagen, na, das kann ich ja noch besser, ohne irgendeinen erklärenden Satz dazu. Ja. Oder dass man sagt, huiuiui, und dann sagt noch mal einer, stolpern bringt Glück oder was weiß ich, ja. Weißt du? Und ich habe heute mehrere kryptische Postings gesehen, die in irgendeiner Weise auf Politik hinweisen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute, die diese kryptischen Postings abgesendet haben, dass die Österreicher sind. Mhm. Und dann nach zweitem Checken habe ich gemerkt, dass mindestens drei nicht miteinander befreundet sind. Also es muss irgendwas Großes passiert sein. Ja. Daraufhin habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt mit, was ist in Österreich los? Und zum Glück, und da muss ich ja gleich mal dir auf die Schulter klopfen, weil oft erzähle ich dir irgendwas. Sag ich, hast du gehört? Der Kurz dies, ich bin da gar nicht auf dem Laufenden. Aber ich bin so happy. Mein Mann in Österreich. Liebe Leute, wir schalten hier von der Zentrale in Utrecht an unseren Rasenreporter Roman Richter in Österreich. Was ist denn heute passiert?
Zu dem Zeitpunkt, wo du mich gefragt hast, habe ich selber noch nicht gewusst. Und ich hab mir gleich gedacht, irgendwas muss da mit dieser einen Sache sein, über die ich gleich berichten werde. Und habe schnell ORF.at aufgemacht und da war es gleich die erste Schlagzeile. Und das Lustige ist, also pass auf, die Geschichte ist die, es gab in der SPÖ, dem klarerweise österreichischen Pendant zur SPD in Deutschland, der sehr in Deutschland, glaube ich, auch nicht allzu gut geht, der SPD, wenn ich das richtig
entdecke. Ja, stimmt, sie geht ganz schlecht, sie regieren nur, sie haben Kanzler.
Ja, schon, aber mit
nein, umfragemäßig geht es ihnen beschissen. Ja. Und also über deutsche Politik kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen heute.
Die SPÖ, also die letzte Wahl vor, weiß ich nicht, 3,5 Jahren oder so muss es gewesen sein, da ist die Pamela Rendi-Wagner, eine Allgemeinmedizinerin an der Parteispitze der SPÖ, in den Wahlkampf geschritten, hat dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, den größten Stimmverlust in der Geschichte der SPÖ nachgegeben. Kriegsgeschichte für die SPÖ eingefahren und hat auf der Wahlparty, auf der schlechte Stimmung geherrscht hat, hat sie dann gesagt, die Richtung stimmt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, viele haben sich gefragt, was sie damit wohl meint, welche Richtung.
Das war der, das aber ist. Was war mit Excel dann?
Also ja, warte, das ist längere Geschichte. Also, diese Pamela Rendi-Wagner, die mir als menschlich sympathisch ist, aber als Politikerin nicht, muss ich sagen. Die SPÖ ist mir grundsätzlich als Ganzes früher noch mehr, aber im Wesentlichen, vor allem in Wien ist die SPÖ sehr groß, Wien ist einer der Gründe, warum Wien aus meiner Sicht heraus so leiwand ist, wie es ist, nämlich weil in Wien seit 1945 durchgehend wird es rot regiert.
Das ist wie München, und so, das ist auch München, ist tiefsten Bayern, alles erzkonservativ, also sehr gut vergleichbar.
Überhaupt
aber
nicht
die Großstädte, doch, ich glaube, dass Bayern
ist doch, oder München ist doch sicher tiefschwarz, oder?
Nein, das versuche ich dir gerade zu erklären. Es ist übrigens gar nicht mal eine Sache von Österreich, Bayern, sondern es ist generell weltweit so,
ja, in
Ballungsgebieten die Leute liberaler sind. Was ja von daher interessant ist, weil da zum Beispiel, wenn wir das Thema Ausländerfeindlichkeit nehmen, weil da leben ja die meisten Ausländer und zumindest viele Menschen scheinen damit weniger ein Problem zu haben. Also.
Ja, auf jeden Fall, Pamela Randy Wagner,
Randy, so R-A-N-D-Y geschrieben.
Nein, R-E-N-D-I. Randy.
Macho Man Randy Savage. Gibt's nämlich auch.
Verstehe. Die hat keinen Führungsstil gehabt, den ich irgendwie wahrnehmen hätte können überhaupt. Und überhaupt, die SPÖ sieht so hin in Österreich, ist nie zur Stelle, wenn es darum geht, auch Dingspolitik zu machen. Oppositionspolitik zu machen. Wurscht. Auf jeden Fall geht es mit der SPÖ. Oder es ging zumindest bis jetzt. Mal sehen, ab jetzt wird es vielleicht anders. Wir werden herausfinden, aber es ging bergab die letzten auch 3,5 Jahre und davor eigentlich auch schon. Also es ist kein Pamela Rendi-Wagner-Problem, es ist ein SPÖ-Problem. Auf jeden Fall die Wählerschicht einfach, die alten Leute, die alten Sozis sterben einfach langsam weg, glaube ich. Ich glaube, das hat auch damit zu tun und die junge SPÖ, weiß ich nicht. Egal, geht zu weit für diese Geschichte, die ich da erzählen will. Es ist auf jeden Fall so, dass der Hans-Peter Tosco-Ziel oder eigentlich hat er redet ganz leise mit so einer Stimme, weil er hat eine Kehlkopfoperation gehabt.
Da macht man sich da schön, mach dich noch ein bisschen drüber lustig.
Nein, es ist ein Fakt, ich mache mich nicht lustig über sein Leid. Er hat so eine Stimme und er redet so und es ist auch vollkommen okay, ist mir scheißegal. Es tut mir leid
kurz,
für ihn.
Kurz, dass er wenn du jetzt eine Geschichte von verschiedenen ehemaligen Internatskollegen erzählst, dann reden die ja auch so. Ich mache nur Spaß, ich will dich ein bisschen ärgern. Also, red weiter.
Der Hans-Peter Tosco-Ziel, der ist im Burgenland, das östlichste Bundesland Österreichs, also das bei Ungarn direkt dran klebt, mit diesem großen See verbunden, da dem Neusiedlersee.
Das Geografie-Ass.
Neusiedlersee. Es ist ganz lustig, es ist wirklich so, dass normalerweise in einem normalen Gespräch, wenn ich weiß, es hört mir niemand zu oder nur die Person, mit der ich rede, fallen mir solche Dinge schneller ein. Nur kennst du das, wenn du unter Druck gesetzt wirst, wenn ich in der Nacht auf der Straße gehe und auf einmal taucht jemand um die Ecke heraus auf und schreit mich an, wie heißt deine Frau? Oder so, würde es mir im Moment nicht einfallen, weil ich mich so unter Druck gefühlt setze. Es ist so ein Gehirnding bei mir. Egal. Auf jeden Fall Burgenland, Hans-Peter Tosco-Ziel ist der Bundespartei, vom Burgenland, Landeshauptmann. Landeshauptmann von Burgenland und der hat immer schon auf die Pamela Rendi-Wagner hingeschossen und hat gesagt, macht sie schlecht, das ist scheiße und es war immer schon klar, ein SPÖ-interner Machtkampf und es war auch irgendwie klar, der Hans-Peter Tosco-Ziel wäre gerne Bundespartei Vorsitzender der SPÖ und ist das darin gegipfelt, dass es eine Mitgliederbefragung oder eine Wahl halt gab unter den Mitgliedern, die entweder die Pamela Rendi-Wagner bestätigen sollten oder halt für den Hans-Peter Tosco-Ziel wählen und da hat sich ein gewisser Herr Babler, ich glaube Andreas, der Andi Babler, Bürgermeister in Dreiskirchen, kleines Kaff in Niederösterreich, das recht bekannt ist innerhalb in Österreich, weil dort ein großes Asylantenheim steht und deswegen war das auch immer so ein bisschen Brennpunkt für rechtsextremistisches Gedankengut, sage ich einmal, gar nicht unbedingt in Dreiskirchen nur selber und der Andi Babler oder wie auch immer er im Vornamen heißt, der hat da immer eine sehr gute Figur gemacht und sehr, sehr weltoffen und integrativ gewirkt und der hat gesagt, Moment einmal, wenn es da jetzt eine Abstimmung gibt, dann möchte ich da auch mit dabei sein. Ich interessiere mich auch für den Job. Und dann gab es also eine Dreierabstimmung zwischen der Pam, dem Hans Hans-Peter und dem Andi. Und dabei ist herausgekommen, dass die Pamela, ich glaube, die hat sie sogar am wenigsten Stimmen gehabt, ich weiß nicht, sie hat auf jeden Fall so wenig Stimmen bekommen, also es ist so wenig bestätigt worden in ihrem Amt, dass sie gesagt hat, ich scheiß drauf und hat ihren Hut gezogen, ist ganz aus der Politik raus, wahrscheinlich macht sie jetzt eine kleine, schöne, feine Praxis auf oder so, oder weiß nicht, ich mache mir keine Sorgen um sie. Also Stichwahl zwischen Hans-Peter Doskozil und Andi Babler, jetzt glaube ich vor 2 Tagen hat die stattgefunden, und dabei ist herausgekommen, dass der Hans-Peter Doskozil, das ist der mit der Stimme aus dem Burgenland, ganz knapp gewonnen hat, nämlich
wegen einer Operation. Entschuldigung, wollte ich nur mal anfühlen.
Ja, ja, genau. Ja,
ist, damit euch das Lachen im Hals stecken bleibt. Da, wo er die Operation hat.
Ja. Genau. Und der hat, glaube ich, 53% der Stimmen gehabt, war also neuer Bundesparteivorsitzender, hat dann gestern habe ich noch ZIP2, die meines Erachtens wichtigste Nachrichtensendung im ORF, hat dann in der ZIP2 ein Interview gegeben.
Die wichtigste Nachrichtensendung in Europa für den Comedy-Lover.
Genau. Und hat dann ein Interview gehabt, nachher gab es noch irgendwie eine Sendung, wie hat die geheißen, zum Thema? Nein, andere Sendung, egal, wo sie dann auch über diese Wahl geredet haben und über den Hans-Peter Doskozil und bla bla blub. Und ganz viele, gerade im, weil der Hans-Peter Doskozil ist eher ein Rechter unter den SPÖ-Leuten. Ja? Eher, also rechts, aber ist eher so ein, wir dürfen keine Wählerstimmen verlieren, deswegen sollten wir uns der FPÖ annähern, weiß ich nicht, stimmt so auch nicht, weil er sagt, er schließt explizit eine Koalition mit der FPÖ aus. Wobei er im Burgenland, wenn ich es richtig habe, sehr wohl, also auf Landesebene sehr wohl mit der FPÖ koaliert. Aber wie auch immer, ja, ich komme in die Gänge, der Philipp deutet mir lange Geschichte.
Nein, ich habe nur komm langsam.
Ich spanne einen ganz großen Bogen mit lauter uninteressanten Sachen, die auch für die Pointe selber eigentlich keine.
Das frage ich mich die ganze Zeit, ob das alles so wichtig ist, dass man jedes Detail.
Der Punkt ist, ich bin's ungewohnt, so viel zu reden und schöpft das gerade voll aus, bevor du den Rest des Podcasts wieder gestaltest. gut, also Hans-Peter Doskozil ist Parteivorsitzender und heute ist die Granate explodiert. Die Stimmen sind alle richtig ausgezählt worden, aber irgendein SPÖ-Honk, der mir wahnsinnig leid tut, hat die ganzen Stimmen vom Doskozil beim Babler eingetragen und umgekehrt. Das heißt, die Auszählung stimmt, aber die Spalten im Excel sind vertauscht worden. Das heißt, der Doskozil ist jetzt doch nicht Parteivorsitzender.
Der hat schon so eine Dankesrede gehalten und alles.
Der hat sich schon voll eingegroovt auf, ich bringe die SPÖ jetzt wieder auf Vordermann und jetzt werden wir wieder mitregieren und so. Ja. Und es ist bitter. Es ist,
ist es jetzt nicht eigentlich so, dass der andere, also der Doskozil ist jetzt der im Nachhinein doch nicht gewonnen hat.
Der Babler ist der.
Ist das nicht der, dass der jetzt, was man heutzutage in so einem Fall natürlich macht, sagt, dass die Wahl war gefälscht oder irgendwas ist da
nicht. Nein, weil es ganz klar ist, weil sie das nochmal 3-5 Mal überprüft haben, es stimmt einfach alles bei der Wahl, nur die Excel-Tabelle, in die sie eingetragen wurde, es hat nicht gestimmt. Ja. Das heißt, es gibt da eigentlich nichts anzufechten und niemand ficht es auch an, auch der Doskozil nicht, würde auch nichts bringen. Die Mitglieder würden halt noch einmal so entscheiden, wie sie jetzt entschieden haben. Davon ist zumindest auszugehen. Der Doskozil hat seine Ambitionen, seine bundespolitischen Ambitionen komplett zurückgeschraubt, zumindest offiziell hat er das gesagt, er kümmert sich jetzt einfach wieder ums Burgenland. Und der Babler, mich hat es gewundert, dass der Doskozil das gewonnen hat, weil ich habe mir gedacht, die meisten Mitglieder der SPÖ gibt es sicher in Wien und Wien ist sehr liberal und ich habe mir gedacht, das müsste jetzt eigentlich der Babler gewinnen und war überrascht, dass der Doskozil das gewonnen hat. Ich bin schon sehr gespannt, ich kenne den Babler nicht wirklich gut. Ein Interview mit ihm habe ich einmal vor langer Zeit gesehen, wo er einen sehr sympathischen, sehr auf- und abgeklärten Eindruck gemacht hat. Er scheint ein angenehmer Typ zu sein. Mehr weiß ich über ihn noch nicht, weil ich auch, wir wissen es, kein wahnsinnig politischer Mensch bin. Aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Ich glaube, es ist besser als Pamela Rendi-Wagner und als Hans-Peter Doskozil. Was ich nicht weiß, ist, ob sich deswegen die SPÖ erholen wird von den Schrecken der letzten Jahre und dass diese Wahl so verkackt wurde, die SPÖ interne, das wird jetzt natürlich auch ein Zeitl für Häme sorgen und weiß ich nicht, ob das nicht, das ist so, der Doskozil hat gesagt, das ist ein Tiefpunkt für die SPÖ in Österreich, er war halt auch so, weiß ich nicht, er war nicht beleidigt oder was, gar nicht, aber hat halt so ein bisschen nachgetreten, wenn man es so möchte, aber irgendwie vielleicht auch nicht, weil er hat schon recht, das ist schon traurig. Andererseits, Menschen machen Fehler und da hat halt einer die Excel-Tabellen verwechselt. Blöd, mal sehen. Ich würde mich freuen über eine starke SPÖ in Österreich, wenn der Babler das wieder nach oben bringt. Vielleicht vor allem, und die SPÖ hat grundsätzlich das Potenzial dazu, auch von der FPÖ, glaube ich, Stimmen abzuschöpfen, also aus der Arbeiterklasse Stimmen abzuschöpfen, auch wenn es von der Gesinnung her theoretisch zumindest entgegengesetzten Enden des Spektrums steht, wäre das schon fein, wenn es eine starke SPÖ wieder gäbe und vielleicht auch eine bisschen weniger starke ÖVP wäre auch fein. Ja. Das ist die Geschichte, peinlich und
Roman,
lustig.
Ja. Roman, we have a guy on the inside.
Ich spüre ihn gerade nicht.
Wir haben jemand drin. Es ist endlich passiert, Roman. Wir haben einen Mann drin. Wir haben einen vor Ort. Hör zu.
Ich hör zu.
Hey Philipp. Ich bin ein Birklehof, der in der 11. Klasse. Sicher nicht in der 5. Klasse. Ich glaube, er hat einfach nur das R vergessen. Hey Philipp, ich bin ein Birklehofer, der in der 11. Der in der 11. Klasse. Ich habe das nicht mal gemerkt. Vielleicht lese ich den Satz auch falsch. Entschuldigung übrigens schon mal dich, ich lese deinen Namen nicht vor. Hey Philipp, ich bin ein Birklehof, der in der 11. Klasse bin. Es ist gar nicht so schlimm, aber mir fällt es jetzt erst auf. Ich habe heute euren Podcast Happy Day entdeckt und habe mir die Folge über das ABB angehört. Ich fand es sehr cool, wie du über den Birklehof gesprochen hast und ich konnte mich dort selber irgendwie wiedererkennen. Ich fand es sehr interessant, dass euer Leben früher am Birklehof fast genauso war wie unser jetziges. Ich bin ein kleiner Fan vom Podcast geworden, habe mir direkt noch mehr Folgen angehört. Nach dem ABB habe ich in Hinterzarten viele Teddy-Sticker entdeckt und wollte dich fragen, ob man irgendwie solche Sticker bekommen könnte. Und da ich die wirklich cool finde, hoffentlich sieht man sich beim nächsten Altbürglover-Treffen und kann dann auf ein Bier anstoßen. Na, mit dem Bier wird's nichts, aber vielleicht mit einer Cola. ja. Ich habe ihm erstmal geantwortet, von wegen, dass ich die Aufkleber nicht verkaufe und der Versand aus Holland so hoch wäre, weil das sind ganz viele Sachen durch meinen Kopf. Da habe ich gedacht, okay, ich finde es natürlich super nervig, immer Aufkleber zu verkaufen und ich weiß auch nicht, was für einen Preis ich da mache. Manchmal fragen mich das Leute und irgendwann habe ich gedacht, ich lasse es einfach, weil irgendwie, dafür, dass es lohnt, kommt es mir zu bescheuert vor, weißt du, also dann irgendwie müsste ich 20 Euro, dass ich einmal da zur Post latsche und dann kommen noch Versandkosten dazu, das macht ja niemand. Und bei ihm habe ich mir dann gedacht, ja scheiße, der ist ja noch Schüler. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er ist so ein klassischer Birklover, dann wird es ihm am Geld nicht fehlen. Zumindest einige. Dann kann er sein Schwarzgeld investieren, habe ich gedacht. Aber da habe ich gedacht, halt mal, dann wirke ich ja, ich bin ja ein Alt-Birklehofer. Wie muss der sich denn vorkommen, wenn er irgend so ein im Leben stehenden Erwachsenen, beinahe 50-Jährigen, nach Aufklebern fragt, wenn er auf der Schule ist und der sagt, ja, wenn du mir bitte 25,70 Euro überweisen würdest, dann schicke ich dir welche. Also pass auf. Lieber, ich sag deinen Namen nicht, auch wenn es so ein ganz klassischer Verformulierer-Schreibfehler ist, das sind wir uns klar. Ne? Wenn, angefangen. Und was weiß ich. Weißt du was, schick mir deine Adresse. Also zumindest die Birklehof-Adresse muss es sein. Sonst bin ich einem Hochstapler, der gedacht hat, so kriege ich den, that's my way to the free stickers. Ich sag einfach, ich bin auch am Birklehof. Schick mir die Birklehof-Adresse, ich schick dir ein paar, weil ich der gute Philipp bin. Fuck, dann gibt's morgen nichts zu essen für die Kinder. Also für die Kinder, nicht für mich. Aber es ist okay.
Dir ist das jetzt gerade zwischendurch so eingefallen, dass du für morgen nichts für die Kinder zu essen hast, oder was?
Okay, ich erkläre den Joke. Da ich die Aufkleber verschicke, ist unser Kasse so knapp, dass es morgen für die Kinder Für die Kinder. Ich werde schon sorgen, dass ich was zu essen habe. Aber für die Kinder gibt es nichts mehr zu essen. Also ich finde es super spannend. Also erstmal, wir müssen jetzt dem guten Karl, nennen wir ihn jetzt mal, ein bisschen einen Wegweiser geben, weil es gibt ja nicht nur 5 Folgen, es gibt ja ein paar mehr. Wie viele Folgen gibt es überhaupt?
Sind wir das bei 200? Ist die 205.
205, okay. Also, wenn ich du wäre, würde ich ganz vom Anfang an anfangen. Ich würde auf jeden Fall mal so die ersten 20, 30 hören, weil die am ehesten Birkelhof-Geschichten drin haben. Und jetzt ist die Frage, wollen wir gucken, ob wir ihn als so eine Art Happy Day Inside Komplizen, dass wir ihn irgendwas Spion machen lassen. Ein Spion, ja, aber was, es gibt ja nichts rauszufinden. Eher ein wie nennt man das? Agent Provocateur. Oder wie?
Ja.
Nee, aber wir wollen ja nichts Böses dem Birkloff, wir sind ja positiv dem Birkloff.
Ja, er könnte mal zumindest vielleicht schreiben, was die neuesten Geschichten am Birkloff sind, was so abgeht am Birkloff, was niemand wissen darf.
Das ist gut, wenn wir ihn inkognito lassen, dann kann er uns die krassesten Sauf- und Fick-Geschichten erzählen. Ich komme mir noch ein bisschen komisch vor, wir sind bald 50 und wollen von ihm und der 11. Klasse saufen. Aber im Grunde ist es ja praktisch, ist es ja ein Bruder im Geist, er ist ja ein Teammate. Ja. Wir sind dasselbe Team, wir sind halt die Senioren im Team, aber wir werden immer Team Schüler bleiben.
Ja.
Und das ist das Schöne. Wir werden nie Teamlehrer sein. Also, schreib mir nochmal deine Adresse und B, lass uns was überlegen. Ich habe mir auch überlegt, eigentlich sollte man ihn dazu verpflichten, irgend so einen zweiten Account zu machen. Was ich total geil fände, wäre jeden Tag ein Foto, was es zum Mittag und zum Abendessen am Birkelhof gäbe. Dass es so einen Instagram-Account gibt, den man followen kann. Und jetzt denkt ihr, so ein Blödsinn. Aber ich glaube, wenn ich das einmal rumgesprochen habe, rechne mal die Alt-Birkelhofer hoch, die dann manchmal denken, ach Gott, das gab es ja damals auch schon. Das hat sich also bis heute gehalten. Yeah. Also ich weiß, dass es zum Beispiel das Schweizer Frühstück nicht mehr so gibt, wie es damals gab. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal
schon damals schon nichts mitbekommen. Schweizer Frühstück?
Das Schweizer Frühstück gab es mittwochs und das waren immer so Hörnchen, die aber keine Croissants waren und auch nicht so Milchhörnchen, diese schönen, die so, sondern es ist mehr so. Brötchenteighörnchen und an dem Morgen, und das war so ein bisschen arg, da hat der Birkelhof so alles Positive an einem Tag verfeuert und die restlichen Frühstücke waren alle gleich, weil ansonsten, dazu gab es dann nämlich nur an diesem Tag auch noch warme, Schokomilch, wie sagen, Kakao, ja, und weiche Eier und das gab es auch nur an diesem Tag und ich kann mich noch an unseren Kollegen erinnern, Mitschüler, Rest in Peace, dann weißt du schon, obwohl es gibt zwei Rest in Peace, leider Gottes, aber mit dem du wahrscheinlich auch mehr zu tun hattest.
Ja.
Der hatte mal vor sich, was ich sehr dekadent fand, aber ich sag's jetzt trotzdem mal, er hatte 8 Eierbecher vor sich und allen Eiern hat er einfach so oben die Mütze abgemacht und einfach nur das Eigelb rausgegessen. Das ist so dirty. Und egal wie gut es mir in meinem Leben ging, egal wie verschwenderisch ich gelebt habe, nie im Leben könnte ich das übers Herz bringen.
Abgesehen davon, dass er gerade die Kombination aus beidem auch irgendwie das Gute ist, oder? Das Eiweiß
und Eidotter. Ja, pass auf, es ist so. Ich war auch nie jemand, oder meine Mutter war nie jemand, wo der Brotrand weggeschnitten wurde. Was für ein Schwachsinn. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn man so ein geklapptes Nutella-Brot hat. Und so ein schönes Brot, so ein schönes, frisches, feuchtes Bäckerbrot, so ein Sauerteigbrot. Und dann fängst du an und isst so den Rand. Der obere Rand, der ist ja lecker. Der hat ja so Struktur auch und Knusprigkeit.
Ja, aber,
der Rand, der unterm Brot ist, also an der Unterseite, der ist eher langweilig.
Ja, ja, ja.
Und deswegen isst man natürlich als normaler Mensch, wenn man nicht völlig gestört ist und ein Arschloch ist und eigentlich nicht das verdient hat, diesen Podcast zu hören, isst man erstmal so einen guten Chunk von dem Rand weg, bis man praktisch so einen Free-Floating-Stück ohne Rand vor sich so bouncen hat. Das ist übrigens immer der Moment, wo die Alexi sagt, kann ich auch mal ein bisschen haben? Und du kannst dir vorstellen, dass sie sich natürlich dann nicht vom Rand eins nehmen, aber ich halte ihr das Brot dann immer mit der unattraktivsten Stelle. Nein, und Und was ich meine ist, und es geht so ein bisschen auch zum,
was ein Gauner.
Zum Runter, zum Ultralaufen geht es auch. Du brauchst, für Licht brauchst du Schatten. Und du brauchst auch, um gewisse Sachen genießen zu können, musst du sie auf ein Podest stellen. Und das wird erst so deutlich, wenn du eben vorher was, naja, beschissen ist ja Eiweiß auch nicht oder der Rand, aber es ist irgendwie so, es hat dann eine Art Klimax, das Essen.
Ja. Ja, also ich mag den Rand grundsätzlich eigentlich sehr gerne. Ich habe nur gehört, dass der Grund, warum auf Brot immer so eine schöne Kruste oben drauf ist, der ist, weil da halt Zucker oben drauf gestreut wird und deswegen verbrutzelt das so schön und karamellisiert das so schön.
Das glaube ich nicht.
Das macht es wieder ein bisschen...
Nee, aber das glaube ich nicht, weil ich habe schon ganz oft Sauerteigbrot gebacken und da habe ich nie Zucker drauf gestreut und es war trotzdem sehr knusprig. Ja? Mhm. Also die Knusprigkeit kannst du übrigens auch mit Wasser bestreichen hinkriegen.
Okay, also ja, okay.
Aber es mag durchaus sein, dass in vielen Brot Zucker ist. Nein, ich bin mir sicher, dass im Industriell, nee, aber ich glaube, da, wo ich Brot kaufe, ist kein Zucker drin. Aber ich glaube, dass in ganz viel Brot Zucker ist und ganz, ganz viele andere Sachen. Hey, der Birkloff ist übrigens immer noch bei mir sehr präsent im Kopf nach diesen Wochen. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe übrigens endlich die Nummer von der Person rausgefunden, bitte nicht den Namen sagen, die ich nachts um 2 angerufen hatte, nachdem ich mich mit ihr im Moor besoffen hatte und dann ihren Vater am Telefon hatte und mit dem locker 10 Minuten telefonierte, um ihn davon zu überzeugen, dass ich liebe ihn, falls du dich erinnerst. Ja. Und ich habe endlich die Nummer und habe endlich mal seit, ich glaube echt seit 30 Jahren oder so mal wieder oder länger noch telefoniert. Das ist und? Ein sehr lustiges...
J-Punkt, oder? So viel kann man ja sagen. Nicht? Okay. Dann nicht J.
J-Punkt? Ach, nee. A-Punkt.
Oder Alexi.
AK. Oh Mann, es ist so schlecht, wenn wir hier so... Egal, auf jeden Fall war ich wirklich sehr lange ganz, ganz, ganz böse verknallt. Hm. Und das war
ja, was. Und wie war das Telefonat?
Was habt ihr geredet? Es war nett. Es war so ein bisschen, was machst du so und was weiß ich. Hey, ich habe gestern so ein krass übles, ich habe bei meiner allerersten Freundin, aber so Sandkasten, nee, also da war ich 14, 15 und die auch. Aber da ist nichts gelaufen. Ja. Habe ich auf der Timeline, also erstmal habe ich festgestellt, dass sie so einen üblen Typen hat. Also so einen.
Ist das die aus Lindau?
Lindau? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau aus Lindau gehabt. Oder, also du kennst es auch nicht, by the way.
Okay, na dann. Nee, jetzt habe ich mal gerülpt.
Jetzt frage ich mich, als ob das noch nie passiert wäre. Jetzt frage ich mich, wen zum Teufel aus Lindau du meinst, aber egal.
Ja, ich glaube, die Freundin, mit der du vor Alexi zusammen warst, ich habe mir gedacht, vielleicht geht das zurück bis zu einem Alter, wo du 15 warst.
Also ich hatte eine Freundin, mit der ich zusammen war bevor, aber die war doch nicht aus Lindau, die war aus Karlsruhe.
Ah, okay.
Interessant.
Ich dachte.
Hattest du vielleicht jemanden aus Lindau? Möchtest du vielleicht eine lustige Geschichte erzählen?
Keiner, den ich mich erinnern kann.
Was wollte ich sagen? Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, alter Schwede, hat die einen Prollfreund. Also ich habe mit der sowieso überhaupt gar keine Deckungsflächen mehr. Ich bin halt ein Harmoniemensch und ich freue mich immer, wenn ich Menschen sehe, mit denen ich mal Kontakt hatte. Es ist eigentlich echt anstrengend, wenn die Menschen wie auf Facebook so oft passiert, so viel Scheiße posten. Natürlich übrigens, nur in meinem Dafürhalten Scheiße. Es gibt ganz groß viele Leute, die wahrscheinlich das toll finden. Hey, und da habe ich so ein Interview gesehen mit so einem Typen, der irgendwo in so einem ZDF-Ding und so, ja, ADHS, sie meinen, das gibt's gar nicht oder das ist unnötig, ja, alles, Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr draußen spielen und was weiß ich. Hey, und dass die das erstmal, frage ich mich, was ist die Intention, dass sie sowas teilt? Und es ist natürlich so ein Ding, was die Leute total gerne mögen, so, weißt du, du musst die Kinder, das klingt halt auch immer gut, du musst die Kinder einfach nur spielen lassen und die dürfen ja auch laut sein, das dürfen die heutzutage nicht mehr und dann wird sofort was verschrieben. Und diese Sprüche, die sorgen für so viel Leid, weil nämlich ganz, 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 ganz viele Eltern deswegen ihre Kinder gar nicht diagnostizieren lassen und oder ihnen die Medikamente nicht geben, die den Kindern das Leben einfacher machen würden, nicht den Eltern. vielleicht den Eltern auch. Aber ich hab mich so geil wieder auf Facebook gekappelt. Ich werde einfach nicht alt, aber es bringt mir manchmal auch unglaublich viel Freude. Und manchmal ist es gar nicht meine Intention. Ich muss vielleicht mal ein Beispiel, damit ihr wisst, wie ich da reinschlitter immer. Pass auf, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Ich lese mal vor. Und ich werde mich danach natürlich in Grund und Boden schämen. Aber ich mach's einfach mal. Also.
Aber bevor du das tust, geh mit deinem Kopf noch einmal ein bisschen nach, das ist wahrscheinlich dein rechts. Ich muss ein Foto von dir machen, das schaut toll aus. Nein, okay, dann ist es links. Weiter links, weiter links. Noch weiter, 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 weiter. Das wird das Foto des Podcasts. Stopp, zurück. Und jetzt, und jetzt schau.
Du willst diesen Strahl genau auf der Mitte haben,
ja, oder was? Ja, schaut geil. Das schaut aus wie eine Kriegsbemalung eines Indianers, sagt man nicht. Was sagt man denn?
Indigenen Ureinwohners Amerikas. Genau.
Hast du es? Dank, hab's.
Gucken, wo der das geschrieben hat. Okay, also es hat einen Typ, der auch übrigens, zumindest wenn man in der Hip-Hop-Szene ist, ein bekannter Rapper ist, aber nicht der, wo du jetzt denkst, hat geschrieben, Infantino will mehr Geld für die WM-Übertragungsrechte von den Öffentlich-Rechtlichen. Er droht mit Blackout.
Wer ist Infantino?
Der FIFA-Chef. Okay. Die Politik sieht die Notwendigkeit zu handeln, da die WM eine große Strahlkraft besitzt. Eine Organisation setzt den Staat und die Öffentlich-Rechtlichen unter Druck, um mehr Geld für eine sowieso schon gewinnbringende Veranstaltung zu erpressen. Was für eine Welt, ich lege mich wieder hin. Und darauf habe ich reagiert mit für Rüstung, Banken, Autoindustrie und Fußball ist das Geld immer auf einmal da, was wir anderweitig angeblich gerade nicht haben. In Klammer für Energiewende, Kunst, Radwege, Schienenausbau etc. pp. Und dann schreibt der Verfasser, du hast so recht. Und dann schreibt einer, haha, meinst du den kommend ernst? Das muss Satire sein.
Okay.
Und dann schreibe ich, ist das die noble Version des inhaltslosen Tränenlach-Emojis? Und dann, weil ich halt gedacht habe, komm mal, was? Einfach nur so, ist das ernst? Und dann, nein, es ist eine seriöse Frage, ob du das, was du da schreibst, wirklich denkst. Als Troll-Comment fände ich's solide. Dann schreibe ich, siehe oben. Nach dem Motto, weißt du so, und dann schreibt er, bedauerlich, wenn du den Comment ernst meinst, dann lebst du in der Welt von einem Kleinkind. Aber das kann ich nicht ändern. Da hat jemand anderem ihm was dazu gesagt und hat irgendwie geschrieben, dann hat das Kleinkind aber recht, bla 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 bla. Und dann habe ich geschrieben, was ich wirklich bedauerlich finde, ist, dass einem erwachsenen Menschen anno 2023 offenbar nicht mehr möglich ist, ein paar Gegenargumente oder auch nur irgendwas inhaltlich Relevantes zum Thema beizusteuern und stattdessen stur seine Ad-Hominems rausballert. Die unfreiwillige Ironiekirsche auf dieser Dummheitstorte ist eigentlich nur noch der Moment, in dem ich als Troll bezeichnet wird. Und dann als ob, jetzt weißt du, wie gesagt, ich habe einen Satz geschrieben, der dem Verfasser des Postings eigentlich nur zustimmt und nachdem er meinst du es ernst und sage ich jetzt, komm mal, ja, und dann schreibt er, als ob dich Argumente interessieren würden, come on, get real.
Okay.
Ich habe doch noch, weißt du so, ich bin doch die ganze Zeit sachlich, abgesehen davon habe ich dich nicht als Troll bezeichnet, du Nappel, du kannst ja nicht mal lesen. Ich habe gesagt, dass ich deinen Comment als Troll-Comment solide gefunden habe. Was er macht, ist dann wieder sehr lange mir einfach nur erklären, wie dieser Troll-Comment. Er kommt in dem ganzen Ding nicht einmal zum Thema. Und sowas habe ich mir viel zu viel gegeben in den letzten
Tagen. Ja. Ich habe es mir gleich nach den ersten paar Sekunden gedacht. Habe ich mir gedacht, Philipp, warum tust du das denn?
Aber ich habe doch gar kein. Also was ich dazu sagen will, ist, derjenige, auf dessen Kommentar ich reagiert hatte, war ja niemand, mit dessen Meinung ich nicht einverstanden
war.
Und dann kam jemand von der Seite so, ey, toll, komm. Und ich fand es einfach so, ich habe ja gar kein Problem, wenn er jetzt gesagt hätte, aber da denkst du wieder zu, das kam dann später, die Linken, die können alle nicht denken und der Klimawandel ist nicht menschgemacht und bla 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 bla. Aber es ist sehr spaßig und teilweise ist es anstrengend. Ich sag dir, was mich traurig macht in den letzten Tagen. Ja? Ich verstehe, dass man nie vorverurteilen soll. Ja? Grundsätzlich nicht. Ja? Aber was man aushalten muss, ist, dass, wenn Menschen etwas nachgesagt wird, darüber berichtet wird. Ja? Und dann eigentlich, was wir dann alle machen sollten, ist uns zurücklehnen und zu gucken, was wohl passiert ist, ja, und was die Rechtsprechung macht. Ja. Und wir haben zwei Fälle, die mich wirklich traurig machen, wenn das, was ich da erlebt habe, spricht für den Rest des Landes. Ja? Also wenn das, wie nennt man es, symbolisch, es gibt ein besseres Wort, wenn das
exemplarisch für...
Genau, exemplarisch, sehr schön. Und es gab zwei Nachrichten in den letzten Wochen. Einmal gab es die Nachricht, dass bei Til Schweiger am Set eine Gewaltstimmung herrschte und auch irgendein Typ mal körperlich angegangen wurde, zusammengeschrien wurde und so weiter. Dann hat direkt an demselben Tag, als das zugegebenermaßen durch alle Facebook-Headlines gegangen ist, die, ob ich da abonniert bin oder nicht, irgendwie hat Facebook mir das den ganzen Tag reingespült. Ja. Dann hat recht schnell, glaube ich, der Filmverleih so einen Dementi so von wegen, wir haben davon nie was mitbekommen, bla bla bla. Daraufhin hat Nora Tschirner, die in Til Schweigers erfolgreichstem Film die Hauptrolle gespielt hatte, gesagt, sie findet es nicht cool, wie der Filmverleih reagiert. Das kann nicht sein, dass man direkt schreibt, kann nicht sein, war nichts, das ist den Opfern, wird es nicht gerecht. Alle, und dann hat sie geschrieben, alle wissen, wie die Stimmung an den Sets ist und dass das so nicht weitergeht und die Arbeitsbedingungen alles. Und sie findet, so ein Filmverleih soll doch dann zumindest, das einzig Richtige wäre zu sagen, wir können dazu nichts sagen, aber wir gucken uns das mal an. Wir werden da Ermittlungen einstellen oder wie auch immer. Diese Nachricht, Nora Tschirner äußert sich, also jemand, die ja wirklich den Till kennt und an mehreren Filmen schon mit ihm zusammengearbeitet hat. Und ich gucke in die Kommentare, bei allen Seiten, wer ist bitte Nora Tschirner? Ich kenne die gar nicht. Oh, jetzt, wo der Film nicht mehr, wo sie keine Rollen mehr bekommt, muss sie sich ins Gerede bringen.
Nora Tschirner ist super, also ich mag dich sehr gerne.
Die andere Hälfte hat gesagt, wenn man die linksgrüne Regierung kritisiert, dann passt man nicht mehr ins Bild und dann wird man ganz schnell von der Bildfläche gecancelt oder so. Und das aber wirklich, also ich rede hier wirklich von, natürlich sagen wir mal, auf 100 Kommentare waren auch drei, die gesagt haben, da müssen wir mal abwarten oder warum sollte sich die Frau das ausdenken oder der Typ oder die Leute, die das erzählen. Aber 99% haben den Beißreflex, sofort diese Nora anzugehen. Und jetzt hat sie sich wieder gemeldet, nachdem diese Rammstein-Geschichte, auch was, wo ich nichts zu sagen kann, weißt du, wo niemand was zu sagen kann und wo man natürlich mal abwarten muss, aber wo sie auch sich irgendwie geäußert hat, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dass das auf jeden Fall hat sie sich in irgendeiner Weise zu äußern, alle gehen voll ab und die versucht sich jetzt auch nur wichtig zu machen. Und ich finde es so schlimm, weil erstmal habe ich dann natürlich mir einen Spaß draus gemacht zu jedem, der, also nicht zu jedem, aber zu sehr vielen, die sagen, wer, was, die soll mal die Fresse halten oder so. Dann, was weiß ich, Nora Tschirner soll die Fresse halten und habe ich einfach den Namen von demjenigen, aber nicht so replied, sondern wirklich ausgeschrieben, so bla bla bla, soll auch bitte die Fresse halten, um einfach zu zeigen, warum hast du mehr Recht als Nora Tschirner, die von irgendeiner fucking Zeitung zu einem Thema gefragt wird. Und irgendwann habe ich mich dann in so ganz seltsamen Ersatzdiskussionen, dass die mir sagen wollten, dass Nora Tschirner ja keine bekannte Schauspielerin sei. Und dann habe ich ihnen versucht, ich habe dann sogar gegoogelt und habe irgendwann gemerkt, sie ist in dem 13 erfolgreichsten Film ever in Deutschland, spielt sie die Hauptrolle, also die jemals gedreht wurden.
Sie ist in allen 13 erfolgreichsten?
Nein, sie ist am 13 erfolgreichsten Film. Wenn du alle Filme von Die Blechtrommel und was weiß ich, ist der Film mit ihr auf Platz 13. Sie hat im Tatort gespielt, sie hat was weiß ich wie viel Auszeichnungen und Dinger. Also es ist so seltsam und dann denke ich mir, dann sagen sie, ich habe noch nie von der gehört, ist ja schön. Dann sage ich, es gibt auch irgendeinen Hoschek, der noch nie von Boris Becker gehört habe, aber das macht den Boris Becker noch nicht zum unbekannten Deutschen, weißt du, wie ich meine? Und ich kann es nachvollziehen, dass man so eine, wenn man so gerade diese Ader von nicht zu schnell verurteilen, was ich ja auch begrüße, hat, dass man dann vielleicht im Übereifer denkt, oh, mein Held, und jetzt will ihm eine nur, die will doch nur Geld und so, weißt du, so diese klassischen Argumente. Aber was ich am lustigsten finde, ist, dass diese Leute dann selber, die da mit Heugabeln stehen, selber sagen, ach, und warum kommt sie erst jetzt? Ich finde es ein Wunder, dass irgendjemand heutzutage noch mit dem Namen und Gesicht an die Öffentlichkeit tritt mit sowas, weil man sieht ja, was passiert. Mm. Es ist ja, man ist Opfer und man durchgeht ein zweites Trauma, weil alle über einen reden und anstatt, und ich weiß ja, wie schwer das ist, wenn man so wirklich was Schlimmes mitgemacht hat. So, ich meine, jeder hat das wahrscheinlich mal gemacht, dass man irgendwo gearbeitet hat und in irgendeiner Weise gedemütigt wurde, Kacke behandelt hat und das so in sich reingefressen hat, ja. Und wenn man dann irgendwann die Stärke hat, das darüber zu reden und dann anstatt, dass man, weißt du, vielleicht denkt man schon so, ach ja, und wenn alle Entschuldigung sagen, vielleicht verzeih ich denen sogar, aber no way, du wirst dann erstmal selber sowas von durchs Dorf getrieben und das macht mich traurig, das ich weiß nicht, ich bin da vielleicht zu bescheuert für, aber ich kann das, es fällt ja mir sehr schwer, dass nicht ich getriggert bin, wenn ich den Kack lese.
Ja. Ja, verstehe ich und kenne ich, und das ist einer der Gründe, warum ich es auch schnell wieder wegschalte, wenn ich sehe. Manchmal sehe ich da einen Artikel oder was, der gepostet wird auf Facebook oder wo auch immer, wo ich mir denke, oh, da interessiert es mich mal, wie es da jetzt drunter abgeht, und dann schaue ich kurz rein und dann merke ich, ah, nein, eigentlich interessiert es, ich will es gar nicht wissen, wie es da drunter abgeht. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ja. Und auch jetzt ohne Vorverurteilung, so ja, schwierig bei dem, was ich jetzt gleich sage, aber so rein vom Gefühl her, wenn man den Till Schweiger, Till Schweiger so erlebt hat, wie er so ist in Interviews, aber oder auch im, wenn man nur so aus dem Bauch heraus, ja, versucht zu entscheiden, hat er das Potenzial, ein richtiger Ungustl zu sein oder nicht? Wer kommt denn da bitte auf, nein, der hat das Potenzial nicht? Was natürlich auch eine Vorverurteilung ist, wenn man dann sagt, er hat das Potenzial, also hat das auch gemacht. Das darf man auch nicht machen, ja, ist eh klar. Aber für mich persönlich war das so, Till Schweiger am Set irgendwie quasi gewalttätig oder angeschrien und so. Ich hab mir nur gedacht, ja, wundert mich nicht. Bei ihm.
Ja, also ich finde, das, was du selber ja gesagt hast, deswegen fühle ich nicht kritisiert. Das sieht so geil aus. Ich bin die ganze Zeit so ein Streifenhörnchen durch die Jalousie schatten. Ich finde, es ist schwer. Ich möchte nämlich auch gar nicht ihn verurteilen. Wenn man mich dazu fragen würde, ja, dann kann man sich halt schon fragen, warum sollte überhaupt irgendjemand, niemand, glaube ich, der in einem Betrieb gearbeitet hat, wo man nicht die ganze Zeit zu zweit in einem Zimmer ist, sondern zu 20st irgendwo an der Location ist, kommt danach, wenn er danach nicht mehr neu engagiert ist, auf die Idee, okay, jetzt erzähle ich, dass da voll die schlimme Stimmung war. Warum sollte man das machen? Das fliegt auf, da gibt es keine Weise für. Und aber ich finde, da steht erstmal, da wird ermittelt, da steht Aussage gegen Aussage. Vielleicht tritt es ja was los. Es wäre zu wünschen. Ich habe auch nicht mal so extrem die Sicht, dass es ein Till Schweiger-Problem ist. Ich glaube, dass, denk an die Schulzeit, denk an so gewisse Professoren, an gewisse Chefs. Es gab eine Zeit und die lassen wir zum Glück hinter uns, da hat man einfach Sachen akzeptiert, auch wenn man wusste, die waren nicht richtig. Da hat man so gesagt, ja, du kannst ja nicht hier beim Dings arbeiten, es gehört nun mal dazu, dass man sich, weißt du, so nach dem Motto, in der Grafikagentur, ja, vielleicht willst du um 6 nach Hause gehen, Mann, wir müssen morgen den Auftrag für Langnese fertig machen, wir legen heute eine Nachtschicht ein, wenn du dann in der ersten Woche zum Arbeitsgericht gehst oder sowas oder zur Dings, dann werden die Leute auch sagen, Mann, du arbeitest in der falschen Branche, das ist nun mal so, aber ich finde es so wichtig, dass wir diesen Unsinn aufbrechen, weil who the fuck ist Langnese, wir als Menschen vom Chef bis zu den Langnese-Mitarbeitern, bis zu den Arbeitern, die in der Grafikagentur arbeiten, sind hier auf diesem Planeten nicht nur, um irgendwelchen kapitalistischen Interessen gerecht zu werden, auch wenn ich nicht so naiv bin zu wissen, dass wir arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Ja, ja. Und ich glaube, es gab teilweise so Arschlochlehrer und die haben trotzdem alle respektiert. Und das Schlimmste ist, wenn die dann teilweise einmal bei einer Party nett waren oder irgendwas, dann hat man sich gleich warm geduscht gefühlt. Mm. Man verlernt nie zu schwimmen, heißt es. Ah, nee, der große Sommer. Der große Sommer. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Es gibt ein cooles Buch, da wird so ein Typus sehr gut beschrieben. So ein jemand, der sehr sparsam mit Lob und was weiß ich was ist. Es gibt solche Leute. Und das Problem ist, und das ist jetzt kein Victim Blaming, dass diese Leute die ganze Zeit das immer so gemacht haben, dass diese Leute teilweise dann auch Erfolg haben mit ihrer Art. Und dann natürlich ist das so eine Bestätigung, naja, so wie ich es mache, muss es richtig sein. Sonst wird ja nicht, ich mache meinen Job gut, ich verdiene Geld, ich habe nette Kollegen, die bedanken sich alle danach. Sprich, es ist sau schwierig und wenn man im Stress ist und gerade, also auch Theater, The Black Swan, einer der krassesten Filme, was Getriebenheit angeht und so. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ich
habe ihn
noch nicht gesehen, nein. Ich glaube, er hat angefangen und eingeschlafen, könnte sein.
Sehr toller Film, sehr toller Film. Und da geht es auch dieses, so wie weit geht dieses Affair, oder noch besser, Whiplash. Whiplash dreht sich nur um diese Thematik eigentlich, auch wenn es ein komisches Fazit zieht, der Film selber. Aber einer meiner Lieblingsfilme. Und deswegen finde ich dieses Til Schweiger-Ding, man kann ja danach drüber reden, was man dann, weißt du, so die, ich glaube auch, niemand sagt, Til Schweiger muss jetzt, darf nie wieder einen Film machen, muss komplett
gecancelt werden.
Genau. Sondern ich glaube, ich hätte es gerne mal, dass so ein Til Schweiger dann hingeht und sagt, ja, das war scheiße und das ist so passiert. Als ich in die Filmwelt kam, sah es so aus. Ich habe das mitgemacht, ich habe gedacht, es muss so sein. Lass es uns damit aufhören, ich entschuldige mich, bla bla bla. Das würde mich so freuen, weil das einerseits das Zeichen an die Opfer setzen würde oder an ganz viele Menschen in dieser Branche. Und andererseits, was machen dann diese Dullis, die die ganze Zeit irgendwie irgendein Mädel oder irgendwelche Leute oder eine Nora Tschirner als geltungsgeile
das Fahrwasser wechseln, das kann ich dir sagen. Das sind ja wahrscheinlich so Til Schweiger Jünger oder wie auch immer, die dann ganz schnell sagen, irgendwie, ja, jetzt besitzt er die wahre Größe und da sieht man mal, was dieser Mann. Ja,
das sind Querdenker, das sind also heutzutage, ich weiß gar nicht, Querdenker, wir müssen uns ja ein neues Wort einfallen lassen. Ich habe eine gute Idee. Für diese Gruppe, die auch zum Beispiel jetzt pro Putin ist und sagt, wir sind alles Kriegstreiber und die sind die eigentlichen Pazifisten und dass Trump der eigentliche Kanzler ist, das ist ja alles, hat ja nichts mehr mit Corona zu tun. Aber ich habe einen Begriff, der es ziemlich treffend trifft. Und zwar, warum nennen wir diese Bevölkerungsgruppe nicht ab jetzt einfach Vollidioten? Da muss darauf einigen. Und davon werden leider immer mehr. Und denen ist es egal. Til Schweiger ist für die positiv, weil er sich scheinbar, das habe ich nicht mal mitgekriegt, gegen Rot-Grün geäußert hat. Til Schweiger hat sich schon oft in Talkshows sehr, sehr populistisch geäußert. Der hat auch mal diesen Rant rausgelassen, wie was weiß ich, aber die Kinderschänder, die dürfen was weiß ich was machen. Und man muss ja aufpassen, wenn man sich gegen diesen Rant stellt, dass man nicht so rüberkommt, als wenn man pro Kinderschänder, das ist man ja nicht. Aber ich finde, das möchte ich auch nochmal sagen, ich finde nicht, dass nur weil er so ein Vollidiot ist, dass er deswegen gecancelt werden müsste oder nicht mehr öffentliche Aufträge oder Gelder oder was weiß ich. Ich finde es nicht, sofern er sich für die Sache entschuldigt und es gerade biegt und mit gutem Beispiel vorangeht, habe ich überhaupt kein Problem mit dem. Ich werde mir die Filme nach wie vor nicht angucken oder zumindest, ich habe ein paar gesehen. Ich habe ja kein Ohrhasen, habe ich ja sogar gesehen. Aber ich finde, es ist so, es wird so hochgekocht gerade alles. Ja. Und es ist dieses Fußball-Analogie ist schon wieder da für mich. So, die cheeren dem Till deswegen, weil er gerade sich praktisch für sie so eine wie so ein Xavier Naidoo oder so ein Attila, ist halt gerade jemand, der sich in der Öffentlichkeit stellt, der ihr Fanlied mitsingt. Und solange er das macht, ist der natürlich über jeden Zweifel erhaben. Lustig auch übrigens, dass Til Schweiger Fans, die ihn in diesem Ding verteidigen, gleichzeitig Nora Tschirner, die in seinem erfolgreichsten Film die Hauptrolle gespielt hat, unterstellen, dass sie eine total unbekannte Frau ist. Also da muss man sich halt schon entscheiden. Und dieses Till-Lindemann-Ding ist halt nochmal ein schwierigeres. Auch wie gesagt, ich kann mir da überhaupt kein Urteil erlauben. Und finde, auch da sollten wir einfach mal abwarten. Es ist von daher schwieriger, weil natürlich, das weiß ich vom Hip-Hop Open und so weiter, es gibt natürlich eine Art Agreement bei so großen Bands mit Groupies. Also ich weiß zum Beispiel, als ich mit Alexi irgendwann mal ganz spät vom Hip-Hop Open nach Hause gefahren ist und die weiß ja, wann die Künstler in ihr Hotel gehen und in welches Hotel die gehen. Und da waren irgendwie so 3-4 Mädels, die waren so nuttig aufgebrezelt und die standen so am Artist-Ausgang und Alexi hat so richtig Mitleid mit denen gehabt und die so, hey, Snoop ist schon weg. Der ist in dem und dem Hotel, echt Kinders. Und die haben das auch erst nicht geglaubt. Dabei hat man gemerkt, dass da echt nur noch so, ich bin ja praktisch die Letzten, da sind nur noch ein paar Securities und Leute, die abbauen auf dem Festival. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die gehen ja auch nicht dahin, und zumindest nicht die, von denen ich jetzt rede, um einfach nur ein Foto mit demjenigen zu haben, sondern die haben schon so eine Art Strichliste. Und die sind auch übrigens teilweise schon in amerikanischen Podcasts solche so Mädels, wo ich dann dachte, oh fuck, ey, das kann natürlich auch passieren, die dann in so einem Podcast erzählt haben, wer von welcher Basketballspieler den kürzesten Pimmel hat und wer am schnellsten kommt. Das war von vielen Celebrities. Was ich damit meine ist, es gibt natürlich Menschen, die gibt es lustigerweise bei andersrum nicht. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie so eine Tina Turner von der Bühne geht und dann steht da irgendwo vorne rechts so eine Gruppe.
Rest in peace.
Ja genau, fickwilliger Typen, die so, ich habe mich angemeldet für, ich will mich heute. Also ich meine, weißt du warum? Weil Tina Turner oder wer auch immer, doofes Beispiel übrigens, weiß, das sind Männer. Also da steht praktisch, Factory Setting ist, will immer ficken. Mm. Vor allem, wenn er dich anguckt und anhimmelt, dann hast du es sowieso einfach. Aber ich finde das von daher schwierig, weil es gibt natürlich diese Kultur und es gibt natürlich diesen Moment, wo man ins Backstage geleitet wird und vielleicht weiß, was da abgeht. Aber dann kommen wir zum Tee machen. Es gibt eine wunderschöne Analogie in Holland, ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe, wie man seinen Kindern beibringt, wehrhaft zu sein und auch Nein sagen zu können. Und da gibt es so ein geiles Ding. Wenn du bei jemandem bist und der fragt dich, möchtest du einen Tee? Und du sagst, ja. Und der kocht den Tee und stellt ihn dir hin. Kann es immer noch sein, dass wenn der Tee dann da ist, du auf einmal keinen Durst mehr hast und sagst, du, ich habe doch keinen Durst. Du musst den Tee da nicht trinken. Mhm. Man kann seine Meinung ändern. Oder du trinkst einen Schluck und noch einen Schluck und denkst, oh, eigentlich finde ich den Tee doch nicht lecker. Dann kannst du sofort sagen, hey, ich finde den Tee nicht lecker, ich höre auf. Und dann haben die so verschiedene Beispiele genannt und ich fand das so schön. Und übrigens, ich bin so scheiße dumm. Ich habe da locker 3 oder 4 Minuten der Alexi beim Lesen zugehört und habe gedacht, ja, ist schön, dass es so komische Etikette gibt mit Teetrinker.
Wenn du mir vorher nicht die Rutsche gelegt hättest, wer weiß, wie es mir dabei gegangen wäre.
Ey, ich habe mich so scheiße dumm gefühlt. Das gibt's gar nicht. Weil das wahrscheinlich, das sind so Momente, die habe ich öfter in meinem Leben, wo ich denke,
warum schreiben so die ganze Zeit über Tee?
Ja, und ich fand das so gut. Weil dieses Tee ist nämlich was anderes als eine Cola. Deswegen finde ich das Beispiel so gut. Weil das nämlich zeigt, da hat jemand sich Mühe gegeben schon. Also um die Analogie, da hat jemand mich schon zum Essen eingeladen, da hat jemand schon mit mir durch 5 Cocktailbars gelaufen, da hat er mich jetzt schon bei sich zu Hause und hat mir noch einen Kaffee gemacht und da hat er mich jetzt noch ausgezogen, jetzt kann ich ja nicht mehr Nein sagen. Mhm. Und das muss weg, weißt du? Aber weswegen ich das sage, selbst dann ist natürlich es A, wäre es nicht okay, wäre, Konjunktiv, ist nicht okay, jemandem K.O.-Tropfen zu geben, nur weil die sagt, ich möchte gefickt werden, also sofern sie das sagen würde. Und deswegen ist natürlich auch nicht okay, wenn man merkt, jemand fühlt sich nicht wohl oder was weiß ich, dass man dann nicht sofort drauf eingeht und sagt, hey, alles gut. Aber zu diesem Tim Lindemann gibt es ja viel weniger Aussagen, aber auch da ist zumindest eine recht große Schicht, die da sofort auf alles einspringt. Aber es gibt auch viele Leute, die netterweise geschrieben haben. Ja, ich hatte auch so gemischte Gefühle bei dem Konzert am Wochenende oder was weiß ich. Ja. Also auch man merkt, auch wenn Rammstein ja die wildesten Anschuldigungen hat, ich glaube, sie sind nicht rechts, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber sie scheinen dann doch ganz okay Fandemografie zu haben, ja. Also, dass viele Menschen da schon aufgeklärt sind und nicht super Arschlöcher.
Was ich ganz unabhängig von dieser Diskussion, was da hinter der Bühne passiert oder dann bei der After-Show-Party nie verstanden habe, ist, was gefällt einem an der Musik von Rammstein? Ich habe es nie verstanden. Es ist natürlich für mich voll okay, wenn sie einem gefällt. Ja. Es ist für mich auch okay, wenn einem volkstümliche Musik gefällt. Aber ich habe es nie kapiert einfach.
Also ich kann es schon nachvollziehen. Also okay. Ich komme mit diesem rollenden R. Ich habe ganz, 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 ganz früher, als ich zum ersten Mal Rammstein gehört habe, wahrscheinlich mit ihrem ersten Album als im Radio, habe ich gesagt, der Till Lindemann redet so, wie den Schauspielern in amerikanischen Filmen, die deutsche Rollen spielen, gesagt wird, wie sie reden sollen. Also so redet kein Mensch. Ja. Aber ich finde dieses also diese Gitarrenwände, die da immer reinfahren und dass sie so mit Feuer und so. Also ich kann das nicht, dass es mein Ding wäre, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man das, dass man die Musik deckt. Und auch, weil ich mag ja auch, dass sie so eine komplette Show draus machen, ja. Das finde ich auch irgendwie cool. Und dann einer so, hey, Sauerei, auch nur ein Zufall, dass sie sich jetzt ausgerechnet das Bild von Till Lindemann rausgesucht haben, wo er aussieht, als würde er gerade irgendwie eine Kuh ausweiten. Weil halt, ich habe 20 Bilder locker gesehen, Fotos, und es waren halt alles Bilder, die jetzt diese reißerische, teilweise Überschrift schon unterstreichen, weil er entweder so einen blutroten Kopf hat oder so völlig krank guckt. Und das ist auch völlig okay. Wenn Ozzy Osbourne, was weiß ich was jetzt an, dann würden wahrscheinlich auch nicht die Fotos sein, wie er im Anzug bei der Kommunion seiner Tochter saß, sondern wahrscheinlich wie auf der Bühne ist. Genau, mit der abbeißt. Vielleicht nicht genau die Szene, aber zumindest irgendwas von seinem Bühnenauftritt, was ja immer recht düster ist. Hast du von einem dieser Fälle mitbekommen eigentlich oder dazu eine Meinung?
Also welche Fälle jetzt?
Lindemann und Schweiger.
Ich habe es gehört, das ist jetzt erst ein paar Tage alt, das mit Lindemann, also Rammstein, das in irgendwo, wo, in, keine Ahnung, ehemaligem Sowjetunion-Gebiet, weil ich weiß nicht mehr, welcher Staat, eben das mit den K.O.-Tropfen und der Tweet, der da abgesetzt wurde danach mit der Anschuldigung. Das ist der eine Fall, den ich mitbekommen habe, dann habe ich nichts mehr gehört darüber. Gab es da gleich mehrere, die dann auch wieder bestätigt haben, oder wie? Oder?
Ja, es gab jetzt scheinbar mehrere, aber ich wollte einfach nur wissen, ob du generell, was du da, ob du es bis nach Österreich
geschwappt hast. Ja, es ist bis nach Österreich geschwappt. Ja. Ich spüle es mir immer wieder rein, aber es interessiert mich zu wenig, als dass ich dann den Artikel aufmachen würde oder so. Und was war das andere, nachdem du mich gefragt hast? Till Schweiger, ja, habe ich gehört, aber ja, genau. auch nicht weiter verfolgt, weil mir das alles scheißegal ist.
Aber du kennst es doch, hast du Musik studiert eigentlich auch kurz?
Ja,
aber dann auch sogar. Da kannst du mir nicht erzählen, dass nicht auch ich meine, ich war auf einer Kunsthochschule, das kann nicht anders sein, dass da auch viel Tränen fließen oder Leute mal richtig laut werden oder eben nicht, weißt du, bei einer Matheprüfung und sagen, ja, Frau Blabla, Sie haben das falsch gemacht, 5 plus 5 ist 10, nicht 9, da haben Sie sich verrechnet, sondern da wird halt geschrien, jetzt komm aus dir raus, ich will dich sehen, ich will die Claudia sehen, ich will da die Essenz sehen und nicht da irgendeinen Scheiß.
Weißt du, sowas wird immer angeholt. Habe ich selber auch miterlebt im Orchester, vom Konservatoriumsorchester, in dem ich mitgespielt habe, dass der Dirigent mal ausgezuckt ist, weil irgendwas nicht und nicht klappen wollte. Aber relativ harmlos, also nicht so, dass ich mir gedacht habe, wie soll ich sagen, das muss man anzeigen oder sowas. Ja.
Nein, das nicht. Das ist aber die Frage ist, ob das bei am Set diese Sachen, ob das nicht ein grundsätzliches Klima ist, was ungesund ist, aber wo man die Einzelfälle schwer anzeigen würde. Weißt du, was ich meine? Dass man so, ja, dann hat er mich angeschrien vor allen. Ja, wollen Sie da jetzt echt, soll ich das reinschreiben? Der Chef hat mich angeschrien vor allen. Soll das eine Anzeige sein? Weißt du, so? Aber wenn du das die ganze Zeit hast, ja, dann ist es halt was anderes.
Ja, ne, systematisch habe ich nicht mitbekommen, dass jemand, aber wird sicher auch gegeben haben, ja. Aber ich hab nichts mitbekommen davon, dass meine Musiker systematisch fertig gemacht worden sind.
Naja, auf jeden Fall, ich muss mir wieder eine kleine Internet-Auszeit nehmen. Nein, die Facebook-Diskussionsauszeit. Ja. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich beim ADHD-Treffen war?
Ja, hast du erzählt. Ja.
Nächste Woche, dadurch merke ich, dass wir genau wir haben nicht mal 4 Wochen dazwischen, nächste Woche Mittwoch bin ich da wieder und da freue ich mich riesig drauf. Hm. Was machen denn deine Diagnose-Fortschritte?
Ich glaube, der Stand vom letzten Mal gilt noch. Ich habe eine Psychiatrie-Café, heißt das, glaube ich, angeschrieben, ob sie da auch für Erwachsene Diagnosen stellen, weil ich nur was über Kinder gelesen habe. Und da haben sie zurückgeschrieben, ja, tun wir grundsätzlich schon, aber Achtung, Privatärzte und sehr teuer und wir empfehlen ihnen dieses und jenes, wenn sie, ihr Name hört sich so arm an, deswegen empfehle fehlen wir ihnen auch
Zentren. Naja, gerade die Reichen sparen Geld.
Ja, es war ein Spaß von mir. Wo man auch auf Kasse solche Diagnosen bekommen kann. Und da ist mein nächster To-Do-Punkt, denen zurückschreiben, danke und mich dann um die Kontakte zu kümmern, die ich da bekomme.
Also das wird uns noch die nächsten Jahre ohne Scheiß, weißt du was? Ich habe auf einer ADHD-Seite gelesen, eine Meme-Seite, ja. We should have an ADHD group where we clean other people's living rooms. So, weil man selber seinen eigenen, aber unglaublich aktionistisch werden kann, wenn man woanders ein Zimmer. Und ich habe mir auch überlegt, ich würde auch gerne für dich einfach die Termine holen. Du musst mir einfach nur die Vollmacht geben und ich erledige das für dich, weil das, ich würde so gerne, dass da irgendwie Aktion kommt. Und wenn es nur ist, dass wir wissen, dass du es nicht hast, aber seitdem ich diesen Verdacht habe, oder du, also bei dir wäre es, glaube ich, ADD, sehe ich andauernd Memes, wo ich denke, oh, das passt ja sehr auf den Roman.
Es ist übrigens ganz erstaunlich, dass wenn ich das erzähle, habe ich gemerkt, dass ich den Verdacht habe und dass ich mir das mal anschauen lassen will. Ich bekomme immer oder fast immer diesen gleichen Gegenwind, wenn man so möchte, zu spüren, dieses, ja, aber hat das nicht jeder und das habe ich auch und ist das, ja, und was möchtest du denn, Medikamente und ist das nicht der letzte Ausweg und so, und ich sage, hey, vielleicht sind es auch keine Medikamente, ich bin jetzt nicht scharf darauf, mir Ritalin reinzuhauen, ich nehme so wenig Medikamente wie nötig eigentlich, so von meinem Typus her, auch wenn ich Kopfweh habe, mal was selten ist, wenn ich öfter hätte, würde ich wahrscheinlich öfter mal ein Schmerzmittel nehmen, aber ich nehme eigentlich nur ganz selten, nur wenn ich das Gefühl habe, es muss wirklich sein, ein Medikament. Aber ich möchte mich auch Ritalin nicht grundsätzlich verschließen gegenüber. Ich möchte nur gerne mal halt schauen, falle ich da überhaupt in den Raster rein? Aber wenn ich das erzähle, eben, dann bekomme ich immer zu hören, ja, aber es ist immer diese Meinung. Und ich glaube, sie hat halt schon auch eine Grundlage, diese Gegenmeinung. Nämlich, ich glaube schon auch, dass es so ist, dass Lehrer sehr schnell einmal bei ihren Schülern den Eltern gegenüber so eine Diagnose stellen und sagen, ja, sollten sie vielleicht mal, der hat ADHS oder so. Nämlich immer dann, wenn sie ein Kind vor sich haben, das ein bisschen zu zappelig ist und so. Ich glaube schon, dass da zu schnell gleichzeitig auch auf nicht professioneller Seite ein vorschneller Rückschluss gezogen wird.
Okay. Zwei Sachen. Erstmal das, was du da erlebst, ja, ist der Grund, warum ADHS immer noch so unterdiagnostiziert ist, obwohl es mindestens 4% der Bevölkerung haben. Und 4% der Bevölkerung, ja, heißt, dass in einer Klasse von 100 Kindern 4 Kinder ADHD haben.
Das ist ganz alleine ausgerechnet.
Ja, das heißt aber, dass in der Klasse von 50 haben es 2. In jeder Klasse sitzt einer eigentlich. In jeder Klasse von 25, und da sind wir schon fast in der Privatschule, weil wir hatten teilweise früher 30 auf der Staatsschule Kinder in der Klasse. Was ich sagen will ist, ich find's sehr, sehr, sehr problematisch. Und nie in meinem Leben war ich mir, also ich bin ja auch diagnostiziert, ja, aber so sicher, dass es eben nicht nur irgend sowas ist, was alle so ein bisschen haben und was man sich einbildet. Also ich weiß ja inzwischen, dass übrigens über 100 Jahre das erforscht ist und es ist, hat sich niemand ausgedacht. Es hat auch niemand auf dem Sterbebett gesagt, oh, ich habe mir das nur ausgedacht, das gibt's gar nicht. Es ist ja messbar und da kommen wir zu einem zweiten Ding. Kopfschmerzen ist was so anderes oder generell Medikamente nehmen, weil man irgendeine Krankheit hat, Ritalin oder Methylphenidat oder es gibt verschiedene haben, ist die Regulation von Serotonin und Dopamin im Hirn, also Serotonin fehlt komplett, glaube ich, wenn ich mich nicht völlig täusche, ich möchte nichts Falsches sagen, den ADHS-Personen, weswegen die so ein Problem haben mit der Dopaminregulierung. Das, was die Medikamente machen, ist lediglich das, was wir nicht haben, über einen anderen Weg das Hirn funktionabel machen. Also du kannst ein Auto, kannst du irgendwelchen nuklearen Treibstoff reinmachen und was weiß ich, das oder einen neuen Motor reinbauen oder so, das ist da nicht mehr natürlich, aber worum es hier geht, ist den viereckigen Reifen auszutauschen mit einem runden. Und ich sage damit nicht, dass es grundsätzlich für alle die beste Lösung ist, Medikamente zu nehmen, aber ich glaube, das ist so ein klassischer, es ist ja auch kein Psychopharmaka, das muss man übrigens auch mal sagen, das ist auch ganz wichtig. Es ist was schnell wirkt und es ist was du auch direkt wieder absetzen kannst. Also es ist nicht sowas, wo du dann 3 Monate und du bist nie mehr derselbe. Es ist, aber wenn es aus deinem System ist, ist es aus deinem System. Aber ich will hier gar keine Rede für Medikamente machen, aber was ich so unglaublich problematisch finde, ist, dass also auch die Lehrer, die arbeiten ja den ganzen Tag mit den Kindern, und was so ein bisschen unterstellt wird, ist, die Lehrer oder die Eltern sind manchmal einfach zu faul, sich mit ihren lauten Kindern zu beschäftigen oder das nervt die und dann wollen die ruhig stellen. Was aber eben nicht zur Sprache kommt, ist, wie sehr die Kinder darunter leiden, wie sehr sie von anderen die ganze Zeit angeguckt werden, wie sehr sie ja sehr wohl merken, dass sie der Mittelpunkt der Klasse unfreiwilligerweise sind, wie sehr sie merken, dass sie Probleme haben, sich zu konzentrieren. Ich weiß noch, wie unglaublich nervig das für mich und schwer das für mich war, eine Stunde Mathe oder Physik, wenn ich es nicht mehr gerafft habe oder überhaupt einfach durchzustehen. Es war für mich so anstrengend und ich weiß nicht, es ist ein frommer Wunsch im Nachhinein, wie das gewesen wäre, manchmal in der Klassenarbeit zu sitzen und das Medikament, was mein Hirn besser funktionieren lässt, zu haben. Weil ich weiß zum Beispiel, was für mich ganz klassischer Lateinarbeit, Mathearbeit, macht nichts aus, dass ich andauernd so, okay, 16 plus 4, konzentriere dich, fuck, wo war ich? Und dann wieder so, dass ich mir den Satz 5-mal durchlese, diese Aufgabe, und immer wieder. Und ich sehe um mich rum alle schreiben. So, ja, es geht noch gar nicht. Ich bin noch nicht mal so weit, dass ich mein Wissen abrufen kann oder nicht abrufen kann. Es ist sauschwer, bei diesem Thema zu bleiben. Und gerade bei so Matheaufgaben, bei so großen Gleichungen, wo man dann die ganze Zeit praktisch so im Fokus haben muss, was man macht. Wenn du dann kurzzeitig dir jemand immer wieder den Stecker rauszieht, ist das saukompliziert.
Das Gefühl kenne ich übrigens nur zu gut, übrigens, das du gerade beschreibst. Ja, dieses Verlangen, alles, was man eh schon gemacht hat, nochmal 5-mal zu kontrollieren. Habe ich das bei dir auch so gesagt?
Genau. Okay, ja. Und dann trotzdem eben dann die 5 oder die 6 zurückbekommen. Und deswegen, ich weiß nicht, es gibt natürlich, es wird natürlich wahrscheinlich auch ab und zu mal jemand diagnostiziert, der vielleicht kein ADHD hat, ADHS hat. Ja. Aber ich glaube, wir haben einfach 4% der Bevölkerung, vielleicht sogar 5. Und ich glaube einfach, dann ist die Situation halt so. Und man macht es den Eltern so schwer. Gerade, also ich bin jetzt jemand, der hat ADHD, aber wenn ich mir vorstelle, Eltern, die damit nichts zu tun haben, dass die vielleicht denken, soll ich meinem Kind jetzt irgendwas, was sein Hirn und überhaupt, und die das vielleicht völlig überinterpretieren, was da passiert. Wie gesagt, ich will gar nicht, Das Wichtigste, und das ist das, was ich sagen will, weil du sagst, du läufst gegen die Wand, ist die Diagnose für dich. Hm. Das ist das Wichtigste. Wenn du weißt, ich bringe wieder die Farben, denn wenn du weißt, dass du farbenblind bist, dann weißt du dann zumindest, da musst du, natürlich kannst du dann eine Augen-OP machen oder du kannst dir irgendwelche Medikamente nehmen, die dich so ganz leicht die Farben sehen lassen, aber allein das Wissen schon macht dir, kannst, dann kannst du die Welt dir danach einrichten. Und was man halt wirklich, und das muss man den Leuten inzwischen mit auf den Weg geben, wenn man ADHS hat, ist es die beschissenste, also so vom, von der Reaktion, die man bekommt im Echo, ist es die beschissenste Störung, die man sich nur vorstellen kann, weil die eine Hälfte denkt, oh Gott, ein ganz anstrengender Typ, womit sie immer einfach recht haben, und die andere Hälfte denkt, ach süß, der glaubt den Scheiß, das ist doch, der bildet sich das ein, das ist ein alter Hypochonder. Und deswegen ist es auch nicht für jeden zu empfehlen, so wie ich es mache, so offensiv damit umzugehen, sondern vielleicht manche auch für sich, das kommt auf euer Umfeld an. Ich werde den Kampf angehen, weil es mir tierisch auf den Sack geht. Gerade das, was du sagst, dass Menschen darüber nachdenken, sich Hilfe zu holen und von allen Seiten eigentlich gesagt bekommen, gibt es überhaupt, was du hast? Und willst du dann, du hast ein gebrochenes Bein, willst du es am Ende auch noch gipsen lassen oder was? Hier die Gipsindustrie unterstützen oder was? Ich will es einfach nur sagen, die Diagnose, niemand wird dich zwingen, Medikamente zu nehmen. Und das Schöne an den Medikamenten ist ja auch, sie wirken bei jedem ein bisschen anders. Und es gibt ja verschiedene, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Und ich zum Beispiel nehme mal die Medikamente nicht mehr über den ganzen Tag verteilt, sondern meistens vormittags, die so in nachmittags rein spüre ich es noch, weil dann mache ich meine Sachen, die ich machen muss, und dann nehme ich sie nicht mehr. Und an manchen Tagen nehme ich sie nicht. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel ein Riesenunterschied ist, wenn ich meine Medikamente dabei habe und ich habe eine lange Zugfahrt, dann brauche ich nicht mal mein Handy. Dann weiß ich, wenn ich ein gutes Buch mit habe, dann kann ich so richtig schön mich hinsetzen und die Zugfahrt über das Buch lesen. Und wir haben schon wieder zu viel über ADHS gesprochen, es tut mir leid.
Macht gar nichts. Ich weiß übrigens mittlerweile, warum ich nichts vom Schweizer Frühstück in Birkelhof mitbekommen habe, ist, weil ich nie beim Frühstück war. Und der Grund, warum ich nie beim Frühstück war, ist, weil ich meistens auch die erste Stunde verpennt habe und erst in der zweiten Stunde in die Klasse gekommen bin. Und kannst du dich erinnern, das war auch der Grund, warum ich unserer Englischlehrerin beim Mittagessen gesagt habe, weil mir die Ausreden halt ausgegangen sind, bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, es tut mir leid, dass es nicht in der ersten Stunde war, mir ist die Vorhaut in der Früh eingerissen. Kannst du dich daran erinnern?
Oh, geil, ja, ich erinnere mich. Aber das war nicht unsere Englischlehrerin, weil wir hatten, glaube ich, nicht im ich hatte nie eine Englischlehrerin.
Ah, okay. Dann war aber die vielleicht, bevor du wieder, warte mal, ich bin in die 10. Klasse gekommen, da warst du, glaube ich, gerade nicht da, weil du eine Hoden-OP-Krebs-Dings gehabt hast.
Gut, dass du es nochmal so detailliert auf den Punkt gebracht hast.
Naja, wir sind hier ein Happy Day Podcast. So,
ja, natürlich, Mann, ich mache nur Spaß. der One-Eyed, wollte ich schon sagen. Es gibt so eine The One-Act. The One-Act ist noch besser. The One-Baller. Ich weiß, ja, aber Frau, ich glaube, ich weiß, wen du hattest.
Die Englischlehrerin, wir waren aber immer in der gleichen Klasse. Gab es da verschiedene Englischkurse?
Nein, Englisch gab es verschiedene. Ah, okay. Ich habe mit Latein angefangen in der Schule und deswegen war Englisch meine zweite Fremdsprache. Und ich hatte Herrn Kellenhofer ich hatte Herrn
Den kenne ich.
In Englisch, sonst.
Den kenne ich von, der hat auch Sport unterrichtet, ne? Oder? Ja. Oder?
Und beim Altbirklover-Treffen habe ich ihn gesehen, habe so getan, als ob ich ihn nicht sehe, damit ich mich mit ihm nicht unterhalten muss.
Er war ganz okay, oder? Eigentlich, oder
nicht? Naja, ich fand ihn nicht cool. Ich fand ihn, es gab so ein, zwei Sachen, weswegen ich ihn menschlich.
Er hat mich einmal richtig cool zusammengeschissen, fällt mir jetzt
ja, gerade ein. Und das ist ein autoritäres Arschloch gewesen. Der hat so laut rumgeschrien immer in der Klasse. So ich kann auch so, ich fand es auch immer so ekelhaft, wenn er dann so nett gemacht hat. So schön. Und dann habe ich gedacht, halt die Fresse, du schreist, sobald einer laut ist, wirst du laut. Und so Leute mag ich nicht. Und er hat im Nachhinein halt bewiesen, dass er bei einer bestimmten Geschichte, dass er zero Moral und Rückhalt und irgendwas wie Ethik besitzt. Und ich mag nicht die Leute, die einem immer vorgeschrien haben, dies und jenes, und dann im Nachhinein zeigen, dass sie so viel niedriger sind, als man denkt. Aber egal, ich will jetzt auch nicht. Kannst du den Namen rausdingsen, ganz kurz?
Hast du ihn gesagt?
Ja, ich habe ihn gesagt. Also irgendwo bei 1,5 wahrscheinlich, Entschuldigung.
Okay.
Ja, aber der Birkenhof, der bleibt jetzt auf jeden Fall ein schönes Thema. Und ich freue mich auch auf den
Insider-Karl.
Unseren Inkognito. Mhm. Wir lassen ihn auch noch inkognito. Ich meine, er kann ja selber sagen, hey, du kannst mich ruhig berühmt machen. Aber eigentlich müssen wir uns überlegen, was er machen könnte für uns. Aber ich will ja keine Streiche. Ich will nicht irgendwas Schlechtes bewegen. Aber irgendwas können wir doch irgendwie machen, irgendwie, oder?
Ja, müssen wir uns noch was irgendwie einfallen lassen. Vielleicht hat er auch eine Idee. Ja, immer raus damit.
Genau. Vielleicht hat er eine Idee. In diesem Sinne, Leute, es war mir eine Freude.
Mir auch.
Und dem Roman noch viel mehr. Und
Bussi, Bussi.
Bussi, Bussi, und bye, Papa. Bye. Und sowieso. Und Mama auch. Ciao.